Ja, zuerst mal vielen Dank, Christina und Willi, für die musikalische Begleitung und für die Moderation. Wir haben ja schon gehört, was das heutige Thema sein soll, was es bewegt. Und ich möchte im Zusammenhang oder des Zusammenhangs wegen diese Stelle aus dem Jesaja-Buch nochmal vorlesen. Jesaja 43, das sind die Verse 1 bis 7. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Also diese Verse im Zusammenhang, nur dass wir das mal, das ganze Umfeld kennenlernen. Diese Kapitel im Jesaja-Buch, die Kapitel 40 bis 55, die nennen sich ja das Trostbuch Gottes. Warum? Weil das Volk Israel schon 70 Jahre in einem fremden Land leben musste, im Exil, im babylonischen Exil gelebt hat. Das hat schlimme Kriegszeiten erlebt. 3 große Deportationen, also Wegführungen von großen Völkerteilen, hat große Armut und Hungersnöte durchgemacht. Und ich denke auch noch viel anderes Leid. Und nun hat es sich eigentlich in der Fremde, nach 70 Jahren, einigermaßen eingerichtet. Das sind ja 2 Generationen, kann man bei sagen. Ne? Und was man halt so das Leben nennt, das stimmte jetzt für die einigermaßen. Die konnten scheinbar wieder arbeiten, kamen zurecht mit ihren Herren und ihren Herrschaften. Aber was gar nicht mehr gestimmt hat, das war der Glaube an den lebendigen Gott, an ihren Gott, an den Gott Israels. Dieser Glaube, der bröckelte ganz gewaltig ab. Und ich dachte mir, ist ja auch irgendwie verständlich, wenn du da so unter Fremden, in einer fremden Kultur lebst, mitten in der Fremde als Minderheit seinen eigenen Glauben aufrechtzuerhalten, das ist doch gar nicht so einfach. Ja, ich würde sagen, das ist sogar schwierig. Der Glaube an Gott, an den lebendigen und allmächtigen Herrn, der drohte gar ganz unterzugehen. Und damit war auch verbunden ihre Herkunft und ihre Identität. Bedenken wir, es gab damals noch kein Open Doors. Das heißt, es gibt auch keine Mitarbeiter gegeben, die unterstützt hätten von woanders her. So wie wir das, Gott sei Dank, heute erleben dürfen. Und in genau diese Situation hinein spricht nun der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes. Ihr lieben Leute, das darf nicht passieren, dass ihr mich ganz vergesst. Das geht nicht. Und das wird auch nicht passieren. Ihr werdet wieder gesammelt werden. Ihr kommt wieder zusammen. Und ihr werdet auch wieder als ein Volk zusammen leben können. Ich denke, wie die Leute damals wohl reagiert haben, als der Jesaja das gesagt hat. Ich glaube, viele haben es nicht glauben wollen. Eins steht aber fest, um das Ganze ziemlich abzukürzen, das babylonische Großreich stand kurz vor seinem Ende. Und der neue Herrscher, der da war, der hieß Kyros und kam aus Persien. Und der Kyros, der machte eine ganz, ganz andere Politik, als es vorher der Fall war. Und um es auf den Punkt zu bringen, der Kyros ließ es letztendlich zu, dass die israelischen Migranten wieder zurück in ihre Heimat gehen konnten. Gottes Wege sind schon oft seltsame Wege, aber sie führen zum Ziel. Also so viel zu dem geschichtlichen Hintergrund. Ich habe jetzt das Thema ein bisschen unterteilt. Einmal, du hast mich beim Namen gerufen. Wem gehöre ich eigentlich? Und Gott ist gut. Du hast mich beim Namen gerufen. Man kann es schon, das kann einem schon so gehen mit unserem Namen. Und man kann Menschen ganz schön ärgern auch, wenn man ihren Namen verunziert. Wenn man irgendeinen Schnörkel dran macht, ne? Und das ins Lächerliche zieht, wie sie heißen, vielleicht noch auf irgendeinen Wesenszug ausgeprägt. Wenn man Namen verulgt, ist das verletzend für die anderen. Und es gibt es auch heute, in der heutigen Zeit. Ich denke auch, dass manche Politiker so ihre Namen wegbekommen, ihre Abkürzungen wegbekommen, was ja oft auch einen negativen Touch hat. Und es betrifft mich ja dann auch persönlich, wenn Anna einfach meinen Namen da verunziert. Der Name gehört zu mir, zu meiner Identität. Aber umgekehrt könnte mich das auch aufbauen, wenn einer einen großen Namen für mich hätte. Ich weiß ja nicht, wie Sie zu Hause zu Ihrem Partner oder so zu Ihren Kindern sagen. Immer den Namen oder haben Sie einen großen Namen, wo Sie sagen ja. Das zeigt uns eigentlich, dass einem dieser Menschen am Herzen liegt, dass er mich mag, dass er sich Gedanken über mich macht und dass er vielleicht sogar etwas von meinem Wesen, was er meint, mit in so einen großen Namen hineinlegt. Und zwar von den guten Anteilen meines Wesens. Es ist ja lange, lange Jahre her, da habe ich mal über die Hecke hinweg in der Nachbarschaft gehört, wie ein Mann mit seiner Frau gesprochen hat. Und ich bin ganz erschrocken, wie der seine Frau angesprochen hat. Und es war bestimmt nicht liebevoll. Ich habe gedacht, so spricht der mit seiner Frau, so geht man doch nicht miteinander um. Also wir merken schon, ich denke, der Name ist ja was ganz Wichtiges. Und wir haben uns noch vor kurzem alle Gedanken gemacht, wie wohl unser nächstes Enkelkind heißen wird. Namen, ne? Das ist uns nicht verraten worden. Erst gestern früh haben wir es dann erfahren. Ja, aber so ist es. Aber er hat einen Namen bekommen und das ist schon mal wunderbar. Justus. Justus, klingt lustig, ne? Finde ich. Ich finde es lustig. Ich wünsche mir, dass er ein lustiger Junge wird. Freue mich auf ihn. Ja, vielleicht noch mal was. Eine Erfahrung, die wir alle auch schon mal gemacht haben. Wir sind bestimmt schon alle mal zu einem Fest oder zu einer Feier eingeladen worden. Oder besonders nicht bloß da, wo große Familien sind, auch im kleinen Kreise oder im Freundeskreis. Man kann ja auch einen entsprechenden Freundeskreis haben. Und dann ist man eingeladen, vielleicht auf eine Hochzeit, vielleicht auch beim Geburtstag. Und dann kommt man in den Festsaal, in das gut geschmückte Zimmer, schön gedeckt. Wo ist mein Platz? Und dann geht man rum und dann freut man sich, wenn man lauter Tischkärtchen sieht, wo Namen draufsteht. Und dann freut man sich doch hoffentlich, wenn man seinen Namen endlich gefunden hat. Wenn da so 30 oder gar noch mehr Leute beieinander sind, braucht man vielleicht schon ein bisschen, bis man seinen Namen gefunden hat. In der Regel freut man sich, wenn man dann seinen Namen gefunden hat, heißt es doch, denke ich so viel, du bist willkommen, schön, dass du da bist, ich habe einen Platz für dich reserviert. Setz dich damit her und feier mit mir. Oder vielleicht kennen wir auch das noch aus unseren Kinder- oder Jugendtagen. Herbert, das bin jetzt ich, komm mal her, wo warst du? Und da wäre ich am liebsten im Erdboden versunken, weil mir nämlich wieder irgendein Missgeschick passiert ist oder ich habe was angestellt gehabt und die Mutter, der Pfarrer, die haben das gemerkt. In dem Fall, muss ich sagen, wäre es mir dann ganz recht gewesen, wenn mein Name nicht bekannt gewesen wäre. Oder wir sitzen in einer Gruppe und es wird jemand gesucht, um eine Aufgabe zu übernehmen. Denk da an manche Freizeiten. Es war halt früh, vielleicht ist es, ich weiß nicht, wie es bei den Pfarrern jetzt war, aber bei uns hat es das früher auch gegeben, wer trocknet heute ab, wer spült ab. Wir waren mal auf einer Familienfreizeit in Grelingen, wer schält Kartoffeln? Und dann sind alle da, jeder schaut so in eine andere Richtung, fühlt sich überhaupt nicht angesprochen. Aber derjenige, der die Frage gestellt hat, der hat mich gekannt. Ach Herbert, du machst es doch. Und schon waren wir wieder so weit, muss der jetzt meinen Namen kennen? Ja, so kann es natürlich auch rausgehen. Gott hat uns auch bei unserem Namen gerufen. Das gilt zunächst einmal für das Volk Israel. Er hat sein Volk bei seinem Namen gerufen. Er hat sie gerufen, als sie noch im Exil waren und dachten, Gott habe sie vergessen. Es gibt doch gar keinen Gott mehr. Aber nein, Gott hat sie eben nicht vergessen, sondern er rief sie sogar bei ihrem Namen. Aber das gilt nicht nur Israel, sondern auch wir. Wir können hier unsere Namen einsetzen. Und dieses Wort, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ganz persönlich für uns nehmen. Gott ruft jeden von uns. Und das lesen wir eigentlich schon in der Urgeschichte. Da heißt es auch, Adam, wo bist du? Da pfeift nicht Gott irgendjemand, dass sich einer rührt. Er ruft, Adam, wo bist du? Gott ruft uns beim Namen. Gott sucht und will die persönliche Verbindung mit dir, mit uns. Nicht irgendeine anonyme No-Name-Verbindung. Vielleicht per Facebook oder Twitter oder WhatsApp. Gibt heute viele Möglichkeiten, ganz anonym sich irgendwo einzuloggen. Nein, er ruft dich liebevoll und ganz persönlich mit deinem Namen. Vielleicht Christel, vielleicht Friedrich, vielleicht Heinz, vielleicht Hanne oder Gisela. Ich rufe dich bei deinem Namen. Und er, Gott, die höchste Instanz, kümmert sich um dich in jeder Lebenslage, im Guten wie in schweren Zeiten. Also haben wir keine Angst. Jesus ist an Gottes Statt zu uns auf die Erde gekommen, um den Menschen, um uns Menschen ganz nahe zu sein, um mit den Menschen zu leben, um mit ihnen zu weinen, um mit ihnen zu lachen, um mit ihnen zu essen, Gemeinschaft zu haben. Und letztendlich, um ihnen die frohe Botschaft des Evangeliums zu verkünden, um ihnen zuzurufen, folgt mir nach. Und damit, denke ich, klärt sich auch gleich die Eigentumsfrage. Wem gehöre ich? Interessant, was die Christina gesagt hat, ich gehöre mir, würde ich auch sagen. Ne? Ich gehöre mir, ich will doch nicht jemand über mich bestimmen lassen. Wenn wir seinen Ruf, den Ruf Jesu hören, dann spricht uns nicht einer an, der uns beherrschen will. Das ist was ganz Entscheidendes. Der Druck auf uns macht oder einen autoritären Anspruch auf unser Leben stellt, sondern es spricht uns letztendlich der liebende Gott durch seinen Sohn Jesus Christus an, der sein Leben wegen unseres, wegen meines Ungehorsams, wegen unserer Sünden geopfert hat. Der zu uns sagt, du musst dich eigentlich nicht für mich entscheiden. Wenn du nicht willst, ich zwing dich nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Ich lass dir deine Freiheit. Und das Unerhörte, finde ich, ist, Jesus lässt sogar zu, letztendlich, dass man sich gegen ihn entscheidet. Viele Menschen entscheiden sich bewusst gegen ihn. Ich will das nicht. Und ich habe das im Berufsleben auch erlebt, dass man mal Chefs hat oder mal zeitlang einen Chef hatte. Wenn der einen beim Namen gerufen hat, dann wusste man schon, jetzt hat er wieder irgendwas Unangenehmes auf Lache. Und ich erinnere mich da noch recht gut dran. Das kann einem Angst machen, das kann einen belasten, in mannigfacher Weise. So spricht Gott uns nicht an. Er spricht uns liebevoll an. Jesus Christus, unser Herr und Heiland, ist nämlich ein souveräner Gott, ein unendlich liebender Gott, der traurig ist über jeden Menschen, der seine Liebe ablehnt. So ist es. Wer aber zu Jesus Ja sagt, der gehört zu ihm. Der gehört zu ihm, zu seinem Volk und zu seiner weltweiten Gemeinde. Der darf sein Leben getrost und vertrauensvoll in seine Hände legen. Und er wird nicht unter Druck stehen. Dieses "Ich habe dich bei deinem Namen gerufen" ist eigentlich, soll uns Geborgenheit schenken. Wir sind bei Jesus geborgen, bei dem Herrn aller Herren, bei dem Herrscher Himmels und der Erden. Und die Frage ist dann nicht mehr, was muss ich denn tun, sondern, Herr, was willst denn du eigentlich, was ich tue? Das ist ein Unterschied. Und dann muss ich nicht meine Gemeinde vielleicht in Ordnung bringen. Er kümmert sich schon um meine Gemeinde und weist mir meinen Platz darin zu. Und ich muss auch nicht mein Leben oder meine Beziehungen in Ordnung bringen. Er kümmert sich um mich und zeigt mir durch seinen Heiligen Geist die nächsten Schritte. Das ist so. Und dort, wo ich in Unfrieden mit anderen lebe, schenkt er die Kraft und den Mut, neu miteinander anzufangen. Ich will es mal so sagen, er hat das Heft in der Hand. Er kümmert sich. Jesus ist unser Kümmerer. Er gibt den Takt vor. Das Einzige, was wir dazu beitragen müssen, dass wir ihm ganz vertrauen. Im Alten Testament heißt es, und dieser Vers begleitet mich schon lange und immer wieder, Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit uns. Wir müssen es nur darauf ankommen lassen. Und das fällt uns doch alle miteinander manchmal ziemlich schwer. Ich gehöre Jesus. Ich gehöre gern Jesus. Fühle mich nicht gegängelt, nicht autoritär beansprucht, unterdrückt. Das heißt nicht ein Leibeigener Gottes zu sein, dessen eigener Wille gebrochen wurde. Nein, das heißt die Freiheit eines Christenmenschen zu erleben und zu erfahren. Jesus selber sagt dazu in Johannes 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ich kann das nicht beweisen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe es erlebt. Und kann das nur empfehlen, es darauf ankommen zu lassen. Lassen wir uns doch auf diese Tatsache ein. Wir werden ganz erstaunliche Erfahrungen machen, wenn wir diesen Schritt wagen. Denn, und jetzt kommt mein letztes, Gott meint es gut mit uns. Warum meint er es gut mit uns? Wir sind, als erster Unterpunkt, wir sind Erwählte. So wie Gott damals im Alten Testament es gut mit seinem Volk meint. Und zwar egal, wie es um ihn herum aussieht, ob im Exil oder nicht, so meint er es auch mit uns neutestamentlich geprägten Menschen gut. So wie er sich Israel als sein Volk erwählt hat. Nach seiner Weinstockrede im Johannes 15 sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht, weil wir vielleicht was Besseres werden, weil wir die schöneren Menschen sind oder was weiß ich, sondern weil er uns unendlich lieb hat und unendlich Geduld mit uns hat. Wir sind seine Erwählten, mit denen er was ganz Besonderes im Auge hat. Wir sind Bewahrte, nicht nur im 70-jährigen Exil, sondern bis heute bewahrt Gott sein Volk. Viele von uns lesen die monatlichen Berichte von Obentors oder hören wir, wie jetzt gerade von Markus, Berichte von der Mission, wie Gott sein Volk bewahrt. Das Volk, das oft unter Druck steht, das unter Lebensgefahr seinen Glauben lebt, die Todesängste ausstehen müssen, diese Menschen. Er bewahrt seine Gemeinde trotzdem. Wenn wir dann Berichte aus Taiwan, Brasilien oder Afrika oder auch Russland hören, auch dort bewahrt er seine Gemeinde. Und er möchte, dass da noch mehr mitarbeiten. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wer ein Kind Gottes ist, den bewahrt er und das Böse tastet ihn nicht an. Ist uns das bewusst? Gott bewahrt uns. Bewahre uns vor dem Bösen, beten wir oft. Das Böse tastet uns nicht an. Gott bewahrt seine Kinder. Und Jesus selbst bittet im hohen priesterlichen Gebet, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Darauf dürfen, ja, sollen wir uns verlassen. Hundertprozentig. Wir sind von Jesus geliebte und bewahrte Menschen. Und noch ein letztes, wir sind von Gott Gesammelte. So wie damals die Heimkehr in das Land der Väter zur Sammlung der Gemeinde Israels beitrug. Plötzlich war es wieder ein Volk, Israel war wieder zusammen. So werden auch wir gesammelt und heimkehren in Gottes Herrlichkeit, in Gottes neue Welt, in die Ewigkeit. Die Bibel spricht auch hier von einem neuen Jerusalem. Und auch da gibt es eine Aussage von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, wo wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Da werden wir gesammelt, vereint sein in der Ewigkeit. Das ist doch unser Ziel. Auf diesen Weg hin wollen wir uns gegenseitig begleiten und bewahren und unterstützen. Vergessen wir es bitte nicht. Er hat uns bei seinem Namen gerufen. Das heißt, er kennt uns persönlich. Er hat gesagt, du bist mein. Könnte jeder seinen Namen dazusetzen. Wir dürfen sein Eigentum sein. Wir sind dann in ihm bewahrt und behütet. Er meint es unendlich gut mit uns, weil er uns liebt. Behalten Sie das in Ihrem Herzen, nicht nur bis heute Abend um 8 oder bis morgen früh um 5, sondern eigentlich an jedem Tag Ihres Lebens. Gott segne Sie dazu. Ich spreche noch ein Gebet. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns kennst, persönlich kennst. Du möchtest Kontakt mit uns. Du willst mit uns leben im Alltag, in der Familie, in der Ehe, im Beruf, wo auch immer. Und besonders auch hier in der Gemeinde. Wir wollen uns dir öffnen, Herr. Dich bitten, segne uns und lass uns zum Segen werden als deine Kinder. So preisen wir dich, beten dich an und danken für deine große Liebe und Freundlichkeit. Amen.